Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
50 zu 50. So stehen die Chancen, dass die 1,5-Grad-Marke der globalen Erwärmung in den kommenden 5 Jahren mindestens einmal überschritten wird. So hat es die Weltwetterorganisation WMO vergangene Woche mitgeteilt. Um die Fieberkurve des Planeten so flach wie möglich zu halten, werden wir in Zukunft nicht darum herumkommen, das Treibhausgas Kohlendioxid auch wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Einerseits ist das durch technische Maßnahmen möglich, aber die Natur selbst kann ebenso CO2 förmlich wie ein Schwamm aus der Luft heraussaugen. Besonders effizient darin sind Feuchtgebiete. Ein internationales Forschungsteam hat im Fachmagazin Science gerade abgeschätzt, wie gut diese Biotope Kohlenstoff speichern können. Und daran beteiligt war auch Professor Hans Josten von der Universität Greifswald und aktiv am Greifswald-Moor-Zentrum. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, ob er diesen Effekt der CO2-Speicherung auch beziffern kann.
Das hängt davon ab, in welcher Kondition sie sind. Wenn sie, sag mal, gut funktionieren, können die beträchtliche Menge Kohlenstoff speichern, so bis einige Zehnerprozente von was wir in der Atmosphäre emittieren. Wenn die degradiert sind, lassen die natürlich auch entsprechende große Menge an Kohlendioxid wieder in der Atmosphäre frei und belasten das Klima damit.
Wenn wir einfach mal von gesunden Feuchtgebieten sprechen, lässt sich das dann abschätzen im Vergleich zum Beispiel zu einer gleichen Fläche Wald? Wie gut, wie effizient sind die Feuchtgebiete darin, CO2 zu binden?
Wenn man es vergleicht, dann muss man denken, dass zum Beispiel Moore, ein wichtiger Teil dieser Feuchtgebiete, auf 3% der Landfläche der Erde die doppelte Menge an Kohlenstoff festhalten als alle Wälder in ihrer Biomasse auf Erde auf 27% der Erdoberfläche. Das zeigt schon, dass diese Moor und auch die anderen Feuchtgebiete, die wir besprechen, disproportional viel Kohlenstoff festhalten in einer Fläche.
Von welchen anderen Feuchtgebieten sprechen wir denn hier neben den Mooren?
Ja, wir sprechen dann vor allem über Küstenfeuchtgebiete wie Mangrove, Salzgrasländer und Seegraswiesen.
Und woran liegt es, dass diese Biotope, Moore, Salzmarschen, Mangrovenwälder, Seegraswiesen so viel CO2 speichern können? Was steckt da dahinter?
Das hat damit zu tun, dass es Ökosysteme sind, die akkumulieren. Ein Wald wächst nicht in den Himmel hinein, nach einer Weile ist das in Gleichgewicht, aber diese Feuchtgebiete bleiben diesen Kohlenstoff akkumulieren, nehmen sich sozusagen mit hoch. Das hat damit zu tun, dass es Rückkopplungsmechanismen gibt zwischen der Vegetation und der davon gebildete Boden. Diese Bodenbildung stimuliert die Vegetation und die Vegetation stimuliert diese Bodenbildung. Und zusammen jagen die, sag mal, diese Systeme kohlenstoffmäßig eigentlich in der Höhe.
Das heißt, das ist ein selbstverstärkender Prozess, den man hier sehen kann.
Ja, genau. Es ist ein selbstverstärkendes Prozess. Es stimuliert einander gegenseitig.
Das heißt, es sollte unsere Aufgabe sein, diese ökologischen Hotspots der CO2-Speicherung so gut wie möglich zu erhalten.
Ja, um mal wieder über Moore zu reden, das ist mein Spezialfeld. Es sind nur 15% der Moore in der Welt entwässert. Das ist nur 0,4% der Landfläche der Erde. Aber diese ganz geringe Fläche emittieren 5% aller anthropogenen Treibhausgasemissionen. Es sind Hotspots von Emissionen. Und deshalb ist es sehr wichtig, am wichtigsten, dass wir diese großen Speicher schützen und dafür sorgen, dass sie nicht angezapft werden, dass sie geschützt bleiben.
Woran scheitert es denn im Moment, diese Lebensräume zu erhalten, wenn wir jetzt ganz konkret von den Mooren sprechen?
Ja, Moore werden noch immer, sag mal, massenhaft entwässert. Existierende Moore, die schon entwässert sind, wie in Deutschland, 94% der Moorfläche ist entwässert und die sind noch immer entwässert und bleiben in diesen Formen auch CO2 ausdünsten. Und daneben werden auch noch immer neue, große, nasse Moorfläche entwässert, zum Beispiel in den Tropen für Ölpalmanbau oder für Faserholzanbau.
Das heißt, würde es etwas bringen, hier wieder sozusagen diese Feuchtgebiete neu zu vernässen?
Ja, Wiedervernässen nennen wir das Prozess. Das wird nicht nur viel bringen, es ist auch notwendig. Wie du weißt, bezieht das Paris-Abkommen die Klimaänderung auf 1,5 oder 2 Grad zu beschränken. Um das zu erreichen, müssen wir in 2050 CO2-neutral sein. Das bedeutet, dass alle CO2-Quellen, sag mal, aufhören müssen, CO2 auszudünsten. Und das gilt auch für die Moore. Diese 5% CO2-Emissionen, die aufs Konto der Moore gehen, müssen auch zurückgedreht werden. Und das bedeutet einfach, dass wir die 50 Millionen Hektar an Moore, die weltweit entwässert sind, sag mal, wieder vernässen müssen. In Deutschland gilt das, in Europa gilt das und in der Welt gilt das. In Deutschland reden wir dann über 50.000 Hektar entwässertes Moor, was wir pro Jahr wieder vernässen müssen. In der EU über 500.000 Hektar pro Jahr. In der Welt über 2 Millionen Hektar pro Jahr werden wir die Ziele des Paris-Abkommens nicht erreichen können.
Das hört sich nach einer ganzen Menge Arbeit an. Wie wäre das denn zu schaffen überhaupt?
Ja, einer der größten Probleme ist natürlich, dass diese Moore nicht zum Spaß entwässert sind. Sie sind entwässert für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft weitestgehend. Dann haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, um diese Moore zu wiedervernässen. Wir können es zu neue nasse Wildnisse machen, so die Produktion rausholen. Und das bringt auch sehr viel für die Biodiversität und andere Ökosystemdienstleistungen. Oder wenn wir die Produktivität brauchen, und wir brauchen natürlich immer mehr Biomasse in unserer Welt, dann müssen wir Verfahren entwickeln, wobei diese Land- und Forstwirtschaft einhergehen kann mit nassen Moore. Und das nennen wir Paludikultur. Es ist sehr zwingend, dass wir nasse Landnutzungsmethode entwickeln und umsetzen weltweit, weil sonst werden wir es nicht schaffen, alle Moore zu wiedervernässen.
Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also welche Pflanzen würden dort angebaut?
In Deutschland spreche ich schon mit Schilf, mit Rohrkolbe, alles für Baumaterialien, für Energie, mit Torfmoose als Ersatz für fossile Torf im Erwerbsgartenbau, mit Sonnentau als Medizin gegen Lungenkrankheiten und solche Möglichkeiten mehr. Wichtig ist natürlich, dass wir, sag mal, das Tempo, mit dem wir Moore wieder vernässen, stark beschleunigen. Wir haben jetzt im Moorschutzstrategie des Bundes die Zielsetzung, um 5 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren aus den Mooren bis 2030. Das ist ehrgeizig und das ist 5-mal mehr, als wir bis jetzt machen. Aber es ist auch 5-mal weniger, als was notwendig wäre im Sinne des Paris-Abkommens. So, die Herausforderungen sind enorm und wir müssen schnell großflächig anfangen.
Sagt Professor Hans Joosten von der Universität Greifswald zur Bedeutung von Mooren und anderen Feuchtgebieten als CO2-Speicher.